Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien und den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer. Außerdem haben wir hier einige Gäste im Saal, nämlich 17 Studenten und Studentinnen eines PR-Block-Seminars von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und 10 Lehrgangsteilnehmer und Teilnehmerinnen der Anwärter und Anwärterinnen für den gehobenen Dienst im Auswärtigen Amt. Herzlich willkommen und eine spannende Pressekonferenz. Wir haben Mittwoch, deswegen beginnen wir mit den Kabinettsthemen. Gleich für den Ablauf, wir machen erstmal das Kabinett. Dazu die Fragen, dann hat Herr Mayer noch eine Ankündigung und danach hat Herr Giese noch eine Ankündigung. Herr Mayer, bitte.
Ja, vielen Dank. Das Kabinett hat in der Tat heute getagt und einige Beschlüsse gefasst. Zu den wichtigsten möchte ich Sie hier einmal kurz informieren. Betroffene von schweren Straftaten sollen im Strafverfahren leichter professionelle Unterstützung erhalten können. Dazu hat das Kabinett heute den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Verletzten, insbesondere schwerer Gewalt- und Sexualstraftaten, auf psychosoziale Prozessbegleitung beschlossen. Ein Strafverfahren kann für Menschen, die eine schwere Straftat erlitten haben, belastend sein. Die psychosoziale Prozessbegleitung ist eine besonders intensive Form der nichtrechtlichen Begleitung von Opfern schwerer Straftaten. Sie umfasst die qualifizierte nichtrechtliche Betreuung, Informationsvermittlung und Unterstützung während des gesamten Strafverfahrens. Insbesondere sollen Kinder und Jugendliche, die Opfer schwerer Straftaten geworden sind, von Amts wegen eine psychosoziale Prozessbegleitung erhalten können, ohne einen Antrag stellen zu müssen. Auch Betroffene von häuslicher Gewalt sollen in gravierenden Fällen künftig einen Anspruch sowohl auf kostenfreie psychosoziale Prozessbegleitung als auch auf einen anwaltlichen Beistand haben. Der heute beschlossene Gesetzentwurf ist Teil eines Maßnahmenpakets zum Schutz von Opfern von Straftaten, insbesondere von Frauen und Opfern häuslicher Gewalt. Die Bundesregierung hat zudem heute in der Kabinettssitzung den von der Staatsministerin für Sport und Ehrenamt vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Spitzensportförderung beschlossen. Damit löst die Bundesregierung eine der zentralen Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag innerhalb eines Jahres ein. Dies stellt einen Meilenstein in der deutschen Sportförderung dar und bringt die jahrelangen Verhandlungen der Bundesregierung mit dem Sport zu einem guten Abschluss. Ziel ist es, mit dem neuen Gesetz den Leistungsgedanken wieder schärfer und stärker und damit international zu verankern und damit international wieder erfolgreicher zu werden. Mit dem Gesetz wird der im Koalitionsvertrag vereinbarte Paradigmenwechsel in der Spitzensportförderung angegangen. Das neue Gesetz schafft erstmalig eine spezialgesetzliche und transparente Grundlage für die Spitzensportförderung in Deutschland. Die Spitzensportförderung wird grundlegend entbürokratisiert, professionalisiert und digitalisiert. Kernelement ist die Errichtung einer Spitzensportagentur, die künftig der eine zentrale Ansprechpartner für die Spitzensportförderung sein soll. Die Agentur wird ihren Sitz in Leipzig haben. Die Spitzensportagentur soll den Spitzensport in Deutschland wieder erfolgreicher aufstellen und die notwendigen Reformschritte im Fördersystem vollziehen. Ihre Entscheidungen sollen von eigener, unabhängiger sportfachlicher Expertise getragen sein und den Weg für einen erfolgreichen Spitzensport in Deutschland weisen. Gleichzeitig werden erstmalig Fördervoraussetzungen für verschiedene Bereiche gesetzlich verankert, zum Beispiel das entschiedene Vorgehen gegen jede Form interpersoneller Gewalt. Auch wird erstmalig eine verbindliche Regelung zur individuellen Förderung von Athletinnen und Athleten festgeschrieben, um sie auch beruflich und persönlich im Spitzensport zu unterstützen. Wir bleiben sportlich. Das Kabinett hat heute die Verordnung über den Lärmschutz bei öffentlichen Fernsehdarbietungen im Freien über die Fußballweltmeisterschaft der Männer 2026 beschlossen. Diese WM wird vom 11. Juli bis 19. Juli in Mexiko, Kanada und den USA stattfinden. Die Live-Übertragungen der Spiele werden damit in Deutschland eher in den späteren Abendstunden, wenn nicht gar in die Nacht fallen. Die generelle Regelung zum Lärmschutz greift bekanntermaßen allerdings grundsätzlich um 22 Uhr, wobei es Ausnahmemöglichkeiten gibt und es gilt auch weiterhin ein Mindestschutzanspruch der Bevölkerung gegen nächtliche Ruhestörung und Lärmstörung. Um ein Public Viewing der WM-Übertragung dennoch auch nach 22 Uhr rechts- und planungssicher zu ermöglichen, wird auf Wunsch der Bundesländer wieder eine Verordnung vorgelegt, die Ausnahmen vom Lärmschutz für Public Viewing-Veranstaltungen explizit regelt. Damit trägt die Bundesregierung dem breiten Interesse an solchen Spielen wie schon in der Vergangenheit Rechnung. Es gibt zugleich keinen Anspruch auf Durchführung von Public Viewing-Veranstaltungen. Die örtlichen Behörden werden hier im Einzelfall weiterhin entscheiden. Ein weiterer Beschluss betrifft die Förderung der Reparatur von Waren. Defekte Produkte sollen vermehrt repariert werden, anstatt sie zu entsorgen und durch Neuware zu ersetzen. Die Bundesregierung hat dazu den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Reparatur von Waren beschlossen. Mit den Regelungen sollen Verbraucherinnen und Verbraucher ein Recht auf Reparatur bekommen. Ziel ist es, einen nachhaltigen Konsum und eine Kultur des Reparierens zu fördern. Gelten soll dies für bestimmte technische Geräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke und Smartphones. Hersteller sollen künftig verpflichtet sein, diese Geräte mehrere Jahre zu einem angemessenen Preis zu reparieren. Der Gesetzentwurf stellt außerdem klar, lässt sich ein Produkt nicht reparieren, obwohl dies üblicherweise erwartet werden kann, begründet dies einen Sachmangel. Damit können Gewährleistungsrechte geltend gemacht werden. Ein weiterer Punkt war heute hier auf dieser Bank bereits Thema. Das betrifft das Klimaschutzprogramm. Die Bundesregierung hat das Klimaschutzprogramm innerhalb der Einjahresfrist nach Vorgabe des Klimaschutzgesetzes beschlossen. Die gesamte Bundesregierung hat unter Federführung des Bundesumweltministeriums intensiv daran gearbeitet und ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Das zeigt, für die Bundesregierung ist Klimaschutz auch in diesen Zeiten besonders wichtig. Über die Details wurde hier gerade auch schon in einer Pressekonferenz informiert, deshalb wirklich nur noch mal das Wesentliche. Wir erreichen mit diesem Klimaschutzprogramm nun, können die Klimaziele 2030 und 2024 erreichen. Im Klimaschutzprogramm 2026, wie Bundesminister Schneider bereits vorgestellt hat, sind neue Maßnahmen enthalten, mit denen die in der Projektion noch vorliegende Lücke von 25 Millionen Tonnen CO2 in 2030 geschlossen werden kann. Eine Stärkung der Investitionen in die Kreislaufwirtschaft, eine Stärkung der Investitionen in die Dekarbonisierung der Industrie. Des Weiteren auch ein Maßnahmenpaket zur Stärkung des Landsektors, das im Wesentlichen im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz des BMUKN umgesetzt werden wird. Das Klimaschutzprogramm lässt nachvollziehen, dass Klimaschutz sich positiv auf Wirtschaft und Gesellschaft auswirkt. Erneuerbare Energien und Elektrifizierung machen Deutschland unabhängiger von fossilen Energieimporten, sichern heimische Energieversorgung, insbesondere in Zeiten geopolitischer Spannungen, wie wir sie auch gerade wieder erleben. Im Verkehrssektor werden Mindestanteile für erneuerbare Energien am Endenergieverbrauch im Straßen- und Schienenverkehr vorgegeben. Ebenfalls wird das Deutschlandticket verstetigt und die Anschaffung von E-Pkw gefördert. Bei der Wärmeversorgung soll sich einiges tun. Im Gebäudesektor werden die Förderung energetischer Sanierung von Gebäuden und beim klimafreundlichen Neubau vorangebracht. Im Industriesektor sollen innovative Instrumente helfen, Emissionen einzusparen und Investitionen in Elektrifizierungstechnologien wie Wärmepumpen zu unterstützen. Erstmals werden die Wirkungen sogenannter grüner Leitmärkte für den Klimaschutz angesprochen, also wie mit der Nutzung von klimafreundlich hergestellten Materialien wie Stahl und Zement zur Klimaschutzleistung in Deutschland beigetragen wird. Der Bundesregierung ist es wichtig, auch für neue klimafreundliche Entwicklungen einen Handlungsspielraum zu schaffen. Dafür setzt das neue Klimaschutzprogramm den passenden Rahmen. Und ich möchte noch eine Sache außer der Reihe erwähnen, weil es dazu passt, weil es sehr stark mit seinem Vermächtnis zu tun hat, dieses Klimaschutzprogramm. Das Kabinett hat heute Carsten Träger gedacht, der am Wochenende völlig überraschend verstorben ist. Der Bundeskanzler würdigte Carsten Träger als parteiübergreifend wirklich sehr geschätzten Kollegen, der als parlamentarischer Staatssekretär auch an mehreren Kabinettssitzungen teilgenommen hat. Die gesamte Bundesregierung ist in dieser sehr schweren Zeit in Gedanken bei seiner Frau und seinen zwei Kindern. Carsten Träger hinterlässt als Politiker eine große Lücke. Als Mensch wird er uns als Bundesregierung unheimlich fehlen.
Dann vielen Dank, Herr Mayer. Und dann kommen wir zu den Fragen zum Kabinett. Gibt es Fragen zur psychosozialen Prozessbegleitung? Sehe ich nicht. Zur Sportförderung? Auch nicht. Zum Lärmschutz beim Public Viewing? Nicht. Recht auf Reparatur? Auch keine Fragen. Dann habe ich aber schon eine Frage von Herrn Fechner zum Klimaschutzprogramm.
Ja, vielen Dank, Fechner. Die Frage geht an das BMWE. Steht denn Minister Reiche zu 100% hinter den Zielen aus dem Klimaschutzprogramm?
Ja, das natürlich steht Ministerin Reiche 100% dahinter. Das ist ja ein Klimaschutzprogramm, was innerhalb der Bundesregierung beschlossen worden ist. Und Ministerin Reiche steht auch hinter den Klimazielen, um das gleich mit anzufügen. Und die Vorschläge, die aus unserem Haus kommen, sind natürlich Vorschläge auch der Ministerin.
Sie sprachen es ja gerade schon an. In Newsen hat sich die Ministerin für mehr Flexibilität bei den europäischen Klimazielen ausgesprochen. Wie stellt sie sich das denn dann vor?
Also nochmal, die Ministerin hat sich mehrfach öffentlich zu den Klimazielen bekannt. Daran hat sich nichts geändert. In Houston hat sie lediglich dafür geworben, das energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz stärker auszubalancieren, weil das in letzter Zeit etwas zurück nicht im Vordergrund stand. Aber es ist wichtig, denn es muss bezahlbar sein, es muss für die Verbraucher und Verbraucherinnen und auch für die Wirtschaft bezahlbar sein. Es ändert aber nichts daran, dass sie nicht an den Klimazielen rüttelt.
Herr Jessen.
Direkt daran anschließend, soweit mir bekannt, hat die Ministerin in Houston aber auch dafür geworben, die EU-Klimaziele für 2040, glaube ich, um die Neutralitätsziele um bis zu 10% zu reduzieren. Wie verträgt sich das, dieser Vorschlag, mit dem Bekenntnis zum deutschen Klimaschutzprogramm, was ja noch strengere Werte vorsieht?
Das hat sie meines Erachtens nicht getan.
Politico, wo dieses Zitat veröffentlicht wird, erklärt, man habe es korrekt wiedergegeben. Es gebe eine Bandaufnahme dieser Aussage. Das steht jetzt im Widerspruch zu dem, was Sie sagen. Was gilt? Was hat die Ministerin gesagt über die mögliche Reduzierung von EU-Klimazielen?
Ich kann nicht kommentieren, weil ich nicht dabei war bei der Veranstaltung. Deswegen mir liegt da auch kein Manuskript vor. Was die Ministerin aber auf jeden Fall gesagt hat, dass sie das bezogen hat auf die letzten 10%, die natürlich sehr, dass die letzten 10% am teuersten werden. Und das hat sie dort nochmal zur Sprache gebracht.
Darf ich noch ganz kurz? Kennt sich die Ministerin auch in Gänze zu den EU-Klimazielen, was CO2-Neutralität angeht?
Die Ministerin hat die EU-Klimaziele nicht in Frage gestellt.
Herr Bahr, bitte.
Auch noch mal eine Frage zum Klimaschutzprogramm der Bundesregierung, Frau Ungrath. Herr Schneider sagte gerade, kurz vor der Regierungspressekonferenz, dass es bei der Frage eines Redispatch-Vorbehalts beim Zubau erneuerbarer Energien keinen Konsens mit dem BMWE gebe. Das wäre aber wichtig, um diese vorgesehenen 12 Gigawatt zusätzliche Wind-an-Land-Ausschreibungsmengen auch tatsächlich ans Netz zu bringen. Gehen Sie da aufeinander zu? Wie könnte eine Einigung aussehen oder ist das einfach zu früh an der Stelle?
Also zunächst ist es ein großer Erfolg, diese 12 Gigawatt zusätzlich dann auszuschreiben am Ende. Und wir sind da in den finalen Abstimmungen, deswegen kann ich mich noch nicht detailliert dazu äußern.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Herr Jessen. Jetzt aber.
Ja, diese 12 Gigawatt an Land sollen, so die Auskunft des Ministeriums, vor allem in Bayern errichtet werden. Gibt es dann für bayerische Betreiber sozusagen besondere finanzielle Konditionen? Werden die in besonderer Weise gefördert? In der Vergangenheit hat Bayern sich ja immer eher gegen den Ausbau von Windenergie an Land auf bayerischem Gelände ausgesprochen.
Davon ist mir nichts bekannt. Wie gesagt, wir sind hier noch in der finalen Endabstimmung, aber zu dem Thema ist mir nicht bekannt. Für uns gilt, dass es wichtig ist natürlich, dass die Anlagen da entstehen, wo sie gebraucht werden. Mir sind Sonderkonditionen hier nicht bekannt.
Ich kann vielleicht da noch mal klarstellen, es geht natürlich nicht um einzelne Bundesländer, sondern geht darum, dass Anlagen dort entstehen, wo es netzdienlich ist. Und es ist natürlich im Süden stärker der Fall als im Norden.
Ja, dann, wenn ich dann darauf noch nachfragen darf, wenn es aber so ist, dass der Süden, ich sag mal, seinen lang anhaltenden Widerstand gegen den Ausbau von Windenergie aufgegeben hat, kann man ja vermuten, dass das auch deswegen gemacht wird, weil man erkannt hat, das rechnet sich jetzt für uns. Gehen Sie davon aus, dass die Anlagen dann da mit einer besonders guten Förderung beim Bau oder bei der Zuschreibung ausgestattet werden?
Wer möchte antworten?
Ich dachte, die Frage geht an Sie.
Also, die Ausgestaltung liegt dann beim BMWE. Wir haben jetzt die gemeinsame Sprache im Klimaschutzprogramm heute vereinbart. Das ist ein ganz wichtiges Signal, auch an die erneuerbaren Branche, aber auch an alle Stromkundinnen und Stromkunden, weil das den Strompreis billiger machen wird. Wie die konkrete Ausgestaltung läuft, ist natürlich dann Sache des Bundeswirtschaftsministeriums.
Und ich habe die Frage beantwortet. Mir ist in Sonderkonditionen nicht bekannt.
Herr Jung.
Frau Ungrath, habe ich das richtig verstanden? Wenn die Ministerin in Houston eine Rede hält, dann wissen Sie nicht, was sie im Anschluss gesagt hat?
Also das weiß man ja nur, wenn man vor Ort ist, logischerweise. Also diejenigen, die draußen sind, wissen ja in dem Maße auch nicht, was ich gesagt habe. Das ist ja eher normal. Es gibt kein Redemanuskript. Insofern gilt das gesprochene Wort Und die, ich habe die Ministerin am Anschluss, oder wir haben die Ministerin im Anschluss danach befasst, und ich kann Ihnen das sagen, was, was die Ministerin, was wir dazu besprochen haben.
Und wenn Politico das dokumentiert, dann stellen Sie das jetzt als Art Fake News dar, habe ich richtig verstanden. Und sie spricht auch davon, dass die Unternehmen bezahlbare Energie bräuchten. Von bezahlbarer Energie gerade in der Zukunft kann ja nur davon ausgegangen werden, dass es Erneuerbare sind, Wind, Sonne, Wasser und so weiter. Das meint sie aber nicht. Sie meint mit bezahlbarer Energie Atomkraft und fossile Energie, korrekt?
Also Sie interpretieren jetzt die Ministerin, was sie meint. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass wir hier ein 12-Gigawatt-Programm uns geeinigt haben auf ein 12-Gigawatt-Programm an Wind an Land. Und das Ministerin bekennt sich zum Ausbau der erneuerbaren Energien. 80%, das hat die Ministerin nie bestritten. Also insofern ist es klar, dass es auch um erneuerbaren Energien geht. Aber wir brauchen natürlich für den Übergang noch Gas. Das ist, nicht, ist ja unbestritten.
Ja, aber in der allgemeinen Wissenschaft wird ja von nicht bezahlbarer Energie in Sachen fossile gesprochen.
Sie akustisch bitte, lauter bitte.
Zukünftig wird bezahlbare Energie ja nicht fossil sein können angesichts der CO2-Preise und alles Mögliche. Und Sie sprechen aber davon, dass es auch fossile Energie sein kann, die bezahlbar ist.
Derzeit funktioniert unser System, unser Energiesystem noch nicht ohne Gas. Wir brauchen Gas auf jeden Fall noch für einen Übergang. Und darum geht es bei diesen Aussagen.
Das ist auch völlig unbestritten, dass wir Wettergas brauchen. Ich würde aber, weil wir die Zahlen aufbereitet haben, ja noch mal ergänzen. Diese 12 Gigawatt zusätzlicher Windstrom, das sind 2000 Windräder. Und das wird uns im Jahr 2030 helfen, 15 bis 20 Gaskraftwerke weniger zu haben. Es wird die deutsche Volkswirtschaft rund 1 Milliarde Euro sparen beim Import von Erdgas. 3 Milliarden Kubikmeter Erdgas, das ist also auch ökonomisch ein richtig gutes Geschäft.
Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Herr Mayer hatte eine Ankündigung noch zum Thema EU-Australien.
Ja, genau, gar keine Ankündigung, aber wir würden, da das gestern dann auch bekannt gegeben wurde, zum Freihandelsabkommen EU-Australien gern noch mal ergänzen. Die Bundesregierung begrüßt ausdrücklich die politische Einigung der Europäischen Kommission mit Australien auf ein Freihandelsabkommen. Der Bundeskanzler hat sich gestern bereits auf X geäußert. Das ist eine gute Nachricht für unsere Wirtschaft, hat er dort gesagt. Die Europäische Union setzt damit ein weiteres wichtiges Zeichen für freien, fairen und regelbasierten Handel. Jetzt muss es darum gehen, dass die nächsten Schritte in der EU schnell umgesetzt werden. Zusammen mit der vorläufigen Anwendung des EU-Mercosur-Abkommens ab dem 1. Mai, die wir auch ausdrücklich begrüßen, sind das wichtige Signale der europäischen wirtschaftlichen Souveränität und Handlungsfähigkeit. Denn insbesondere in der aktuellen geopolitischen Situation brauchen wir starke Partner und einen freien, fairen und regelbasierten internationalen Handel. Dafür setzt sich die Bundesregierung auch in Zukunft mit aller Kraft ein. Und wir haben jetzt mit Mercosur, mit dem Abkommen, was wir mit Indien erzielt haben und jetzt auch Australien, machen wir wirklich Tempo in Handelsabkommen, die über lange, lange Zeit verhandelt und diskutiert wurden. Und es ist sehr gut, dass wir hier wirklich Schritt für Schritt jetzt auch vorankommen.
Gibt es dazu Fragen? Herr Rinke.
Zu dem Thema Freihandelsabkommen, wir haben jetzt einige aufgelistet. Ein weiteres ist ja das mit den USA. Ist die Bundesregierung nach wie vor der Auffassung, dass es unverändert verabschiedet werden sollte? Es gab ja zwischenzeitlich jetzt auch Drohungen des US-Präsidenten, was passieren würde, wenn das nicht geschieht.
Sie sind jetzt beim Thema Zölle.
Ja, Zölle, aber auch Handelsabkommen, die betreffen ja Zölle.
Die Position der Bundesregierung ist da unverändert. Uns geht es am Ende dann auch um Planungssicherheit. Uns geht es aber auch darum, dass natürlich Absprachen und Dinge, die gemeinsam besprochen wurden, auch vereinbart wurden, dann auch in die Tat umgesetzt werden.
Also unveränderte Annahme.
Unveränderte Position. Danke.
Dann habe ich eine Ankündigung des Auswärtigen Amtes. Herr Giese, bitte.
Ja, ich habe eine Reiseankündigung zu machen. Außenminister Badevoll wird ab Donnerstagnachmittag am Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister unter dem Vorsitz Frankreichs in der Nähe von Paris teilnehmen. Wie bei diesen Treffen üblich, sind bis Freitag verschiedene Arbeitssitzungen angesetzt. Außerdem wird der Außenminister die Gelegenheit für bilaterale Gespräche mit seinen Amtskollegen nutzen. Natürlich werden sich die Minister intensiv zu Iran und den Auswirkungen der Krise auf die Region sowie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine austauschen. Wie schon unter unserem Vorsitz im Jahr 2022 und in den letzten Jahren sind die G7 bei der Unterstützung der Ukraine weiter ein wichtiger Abstimmungsmechanismus. Deswegen nimmt auch der ukrainische Außenminister an dem Treffen teil. Weitere Themen sind unter anderem die Krise im Sudan und die Lage im Indopazifik. Daneben werden sich die Außenminister unter anderem auch zu den G7-Beiträgen, zu laufenden Reformprozessen der Vereinten Nationen, dem UN-Peacekeeping-Missionen und zu kritischen Rohstoffen austauschen. Für den Außenminister bietet das Treffen zudem die Gelegenheit, die G7 zum Stand der Vorbereitung für die bevorstehende Sudan-Konferenz in Berlin zu informieren. Auch wird es um das internationale und deutsche Engagement für die Stabilisierung in Haiti gehen. Neben den G7-Partnern werden auch die Außenministerinnen und Außenminister aus Brasilien, Indien, Südkorea, Saudi-Arabien und der Ukraine sowie die Präsidentin der Europäischen Bank für Wiederaufbau an dem Treffen teilnehmen.
Herr Jung, eine Frage konkret zu G7?
Weil Sie den Austausch über den russischen Angriffskrieg erwähnt hatten, über den anderen Angriffskrieg wird nicht gesprochen?
Ich weiß nicht, welchen Angriffskrieg, worauf Sie sich ganz genau beziehen, aber ich versuche jetzt mal Ihre Worte zu ergründen und das Thema Iran, auf das Sie möglicherweise anspielen mit Ihrer Wortwahl, die ich nicht teile, wird da auch natürlich besprochen werden. Das habe ich gerade eben erwähnt.
Wir leben ja in derselben Realität und das ist ein Angriffskrieg der Amerikaner und der Israelis und ich frage, wenn Sie den russischen erwähnen, warum Sie den anderen nicht erwähnen?
Ich habe das gesagt, was ich dazu gesagt habe und ich glaube, thematisch sind wir uns einig, was da stattfindet.
Dann sind wir auch schon im Thema. Es gibt zu diesem, direkt zu G7? Ja, Herr Rinke mit. Ich sehe jetzt.
Herr Giese, Sie haben ja eben bilaterale Treffen erwähnt. Können Sie bitte sagen, mit wem Treffen bereits geplant sind? Also mit dem indischen Außenminister, Brasilien, Südkorea, Ukraine, stehen die alle auf der Liste von Herrn Wadefuhl?
Also, ich würde gern, was das angeht, darauf verweisen, dass wir über diese Treffen unmittelbar vorher informieren. Auch deswegen, weil da natürlich jetzt noch viel geschoben und bewegt wird. Aber es wird Treffen mit den allermeisten Außenministerinnen und Außenminister, die da vor Ort sind, auch nochmal bilateral geben. Da gibt es zwischen den gemeinsamen Segmenten immer kurze Zeit. Aber das wird dann teilweise auch relativ kurzfristig entschieden. Wir werden darüber informieren, welche Treffen es geben wird.
Dann habe ich eine Reihe an Fragen zum Thema Iran, Bundespräsident, Völkerrecht. Und da macht den Anfang Frau Klassmann, bitte.
Sehr gerne. Meine Frage geht an das Auswärtige Amt. Ich wüsste gerne, wie weit ist das Auswärtige Amt mit seiner eigenen völkerrechtlichen Bewertung des Angriffs der USA und Israels auf den Iran? Wann wird diese öffentlich, wann wird sie vorgelegt und teilt das Auswärtige Amt die Einschätzung des Bundespräsidenten, Klammer auf, und ehemaligen Außenministers, Klammer zu, zum Völkerrecht, der für diese Redepassage ja dort auch viel Beifall bekommen hat?
Vielleicht mache ich es mal umgedreht und fange mit Ihrer letzten Frage an. Das ist eine ganz grundsätzliche Aussage. Die Äußerungen des Bundespräsidenten stehen für sich. Die Bundesregierung nimmt die Äußerungen anderer Verfassungsorgane zur Kenntnis, aber kommentiert sie nicht und das werde ich hier ebenfalls nicht tun. Zur Frage der völkerrechtlichen Einschätzung des Iran-Krieges haben wir hier schon mehrfach gesprochen. Ich kann das aber vielleicht noch mal ganz kurz ausführen. Die Haltung der Bundesregierung hat sich da nicht geändert. Für uns ist das Völkerrecht weiterhin handlungsleitend. Die völkerrechtliche Bewertung konkreter Operationen erfolgt dabei stets im Lichte der UN-Charta und sonstiger Regeln des Völkerrechts. Die USA und Israel haben ihr Vorgehen im Iran mit einem Brief gegenüber dem Sicherheitsrat notifiziert. Also sie haben diesen völkerrechtlich vorgegebenen Weg auch gewählt. Darin berufen sie sich auf das Recht zur Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta. Es bleibt dabei, dass an den USA und Israel ist darzulegen, warum die Gewaltanwendung in diesem Einzelfall aus ihrer Sicht gerechtfertigt war. Dazu stehen wir mit unseren Partnern weiterhin auch eng in Kontakt.
Nachfrage?
Ja. Mit anderen Worten, Sie haben noch keine Bewertung.
Ich habe das gerade gesagt, was ich dazu zu sagen habe.
Dann habe ich zu dem Thema Herrn Thura.
Herr Mayer, was sagt dann der Bundeskanzler dazu, dass der Bundespräsident sich da auf einer Veranstaltung einfach mal zu diesen völkerrechtlichen Grundsatzbewertungen des Krieges der USA und Israel geäußert hat?
Ja, ich glaube, es ist auch gute Sitte, dass wir als Bundesregierung Äußerungen anderer Verfassungsorgane, in dem Fall des Bundespräsidenten, jetzt nicht kommentieren oder im Detail dann ausdeuten oder bewerten. Das würde ich auch in diesem Fall so halten.
Dann Herr Rinke, bitte.
Ja, zunächst mal eine Lernfrage, Herr Giese. Kann bei dieser völkerrechtlichen Beurteilung ein Land für ein anderes argumentieren, dass man präventiv eingegriffen hat. Also in dem Fall die USA zugunsten von Israel. Ist das völkerrechtlich möglich?
Also da vielleicht die grundsätzliche Erwähnung, dass das hier auch kein Völkerrechtsseminar ist. Insofern würde ich da mich ein bisschen vorsichtig ausdrücken und nochmal darauf verweisen, was ich gerade gesagt habe, diese Darstellungslast, wenn Sie so wollen, die liegt bei den Parteien. Natürlich kann man aber anderen helfen. Das tun ja auch beispielsweise Staaten, die der Ukraine beistehen in ihrer Selbstverteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Also das ist eine Möglichkeit, die im Völkerrecht selbstverständlich existiert.
Und Nachfrage, da wir hier schon häufiger auch über die völkerrechtliche Beurteilung anderer Konflikte gesprochen haben, können Sie sagen, ob die von Gaza und von Venezuela mittlerweile bei Ihnen abgeschlossen sind oder ob man sich auf einen längeren Prozess bei Ihnen einstellen kann?
Ich glaube, zu beiden Themen haben wir uns hier ausführlich geäußert und da habe ich auch nichts nachzutragen. Da hat sich an der Position der Bundesregierung nichts geändert. Gut.
Herr Jung.
Ich würde da darauf verweisen, was wir hier schon besprochen haben.
Herr Giesele, eine Frage, wie lange hatte das AA 2022 gebraucht, den russischen Angriffskrieg völkerrechtlich zu bewerten?
Ich war 2022 nicht hier, insofern muss ich Ihnen da die genauen Daten schuldig bleiben, aber wie wir das einschätzen, ist ganz klar und das war auch vom ersten Moment an offensichtlich.
Schuldig bleiben würde ich interpretieren, als wird möglicherweise nachgereicht?
Ich glaube, das ist was Sie selber recherchieren könnten in den Äußerungen von 2022. Das war die vorherige Bundesregierung.
Das eine kann man selbst recherchieren. Auf der anderen Seite möchte ich von Ihnen, von Ihrem Haus, die Antwort haben, damit wir vergleichen können, wie Kriege, Angriffskriege, völkerrechtliche Bewertungen aussehen. Auf einer Zeitskala.
Da vielleicht nur nochmal, es geht ja um eine Bewertung in juristischer Hinsicht und dann geht es um die Bewertung in der Tatsachenbasis. Bei beiden sozusagen gibt es einen Erkenntnisbedarf jeweils. Bei beiden müssen sich die Kriegsparteien bzw. diejenigen, die Gewalt anwenden, dazu äußern. Darüber hinaus einzelne Lagen zu vergleichen, ich glaube, das verbietet sich und das werde ich ja auch nicht tun.
Ich freue mich auf Ihre Nachreichung.
Dann wie gesagt, das ist ein Recherchehinweis für Sie, 2022.
Ja, dann habe ich Herrn Fechner.
Wurde bereits gefragt, danke.
Okay, dann Herr Jessen.
Die Reaktion auf die Steinmeier-Rede seitens verschiedener Regierungssprecher war, die völkerrechtliche Einschätzung obliege der Bundesregierung, hier dem Auswärtigen Amt, und sie sei noch nicht abgeschlossen. Das war der Wortlaut. Noch nicht. Das bedeutet ja, es wird einen Zeitpunkt geben, es wird ein Zeitpunkt angestrebt, zu dem die Prüfung abgeschlossen ist. Wann ist dieser Zeitpunkt? Wann ist dieser Horizont?
Wir sind hier, glaube ich, so ein bisschen in einer Schleife gefangen, aber vielleicht als letzter Versuch dieser Schleife zu entkommen. Da gibt es eine Frage der Tatsachen. Da gibt es öffentliche Tatsachen, da gibt es aber auch Tatsachen, die die USA geltend machen, die sie nicht öffentlich machen können in Bezug auf die Bedrohungslage, die sie gesehen haben, gemeinsam mit Israel, die vom Iran ausgeht. Und dann gibt es die Frage der rechtlichen Einordnung. Die beiden stehen natürlich in einem gewissen Verhältnis. Die Tatsachen müssen bekannt sein, um die rechtliche Einordnung vorzunehmen. Auch die rechtliche Einordnung, wie gesagt, da gibt es einen Brief des US-Vertreters an den Sicherheitsrat, in dem sich die USA auf Artikel 51 der VN-Charta, also das Recht auf Selbstverteidigung, berufen. Auch da gibt es die Möglichkeit, sozusagen eine rechtliche Darlegung noch zu erweitern. Ich glaube, dass es die Möglichkeit möglicherweise von den USA wahrgenommen wird. Beide Sachen müssen wir abwarten, um diese Einschätzung vorzunehmen. Insofern muss ich Ihnen da auch leider schuldig bleiben, was den genauen Zeitpunkt angeht. Das ist nicht etwas, das in unserer alleinigen Entscheidung liegt.
War der Text der Steinmeier-Rede dem Außenministerium, vor allem dem Außenminister, vorab bekannt?
Ich glaube, dieser Text wurde vorab verteilt, wie das üblich ist. Und ich glaube, der war Ihnen allen am Abend vorher bekannt.
Herr Jung, war das eine Frage dazu noch?
Ja, nur eine Verständnisfrage. Warum obliegt die völkerrechtliche Einordnung der Bundesregierung?
Warum nicht anderen? Das ist eine Äußerung, die nicht von mir selber stammt. Insofern, ich glaube, Sie zitieren da Personen, die sich aus dem Bundestag geäußert haben. Ich glaube, was Sie...
Sie haben gerade gesagt, das obliegt der Bundesregierung geben.
Darf ich
kurz ausreden? Weil wenn wir haben Bundespräsidenten, wir haben Bundestag, wir haben wissenschaftliche Dienste, wir haben Völkerrechtsexperten und so weiter. Können Sie sagen, warum die völkerrechtliche Einordnung jetzt der Bundesregierung obliegt? Wie Sie es gerade gesagt haben.
Ich glaube, okay. Das eine war die Abgrenzung, wer für die Bundesregierung spricht. Die Bundesregierung spricht für sich. Und wenn die Bundesregierung als diejenige, die demokratisch legitimiert ist, sozusagen dieses Land zu regieren, eine rechtliche Einschätzung vornimmt, dann nimmt sie die selber vor. Ich glaube, um mehr geht es nicht. Darüber hinaus gibt es auch eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in der Frage, wer in Deutschland juristische Einordnung, völkerrechtliche Einordnung vornimmt. Und ich glaube, das fällt der Bundesregierung zu und in dem Fall dem Auswärtigen Amt.
Dann bleiben wir beim Thema Iran, gehen aber über zu wirtschaftliche Auswirkungen. Herr Rinke, bitte.
Ja, eine Frage an Frau Ungard. Es geht wieder um eine Äußerung der Ministerin, auch bei dem Besuch in den USA. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen nachhelfen. Sie wird zitiert mit der Äußerung, dass wenn der Konflikt nicht schnell Ende Benzin und Diesel ab Ende April oder Anfang Mai knapp werden könnten. Ist das korrekt?
Ja, zunächst ist die Situation nicht mit 2022 zu vergleichen. Damals hatte Russland quasi über Nacht die Gasversorgung eingestellt. Deutschland war ja zu einem Großteil abhängig von russischem Gas. Das hatte große Auswirkungen auf die gesamte Energieversorgung, nicht nur auf Gas, sondern auch auf Öl. Das ist also jetzt nicht vergleichbar. Die Äußerung der Ministerin war auf ein Worst-Case-Szenario unverminderter militärischer Auseinandersetzung auf unbefristete Zeit und eine dauerhafte Unpassierbarkeit der Straße von Hormuz bezogen, jetzt nicht auf die aktuelle Situation in einer Kurzfristigkeit. Wir beobachten die weiteren Entwicklungen natürlich genau, aber unsere Lieferketten funktionieren mit Rohöl aus Kasachstan und Norwegen zum Beispiel. Wir sehen keine physischen Engpässe in Deutschland. Und die Ministerin hat sich, wie gesagt, bezogen auf ein Worst-Case-Szenario, auf eine dauerhaft geschlossene Straße von Hormuz.
Wenn ich einmal nachfragen darf, dauerhaft ja nicht, es geht ja nur um einen Monat. Also wenn sie sagt, dass Lieferengpässe Ende April oder Anfang Mai kommen können, dann reden wir ja nicht über einen monatelangen Konflikt, sondern tatsächlich nur um einen, der noch ein paar Wochen andauern kann. Deswegen nochmal die Frage, wenn dieser Konflikt noch ein paar Wochen andauert, sieht das Wirtschaftsministerium oder die Ministerin dann aber doch diese gravierenden Folgen?
Es ist natürlich klar, wenn die Straße von Hormuz jetzt weiter blockiert wird in dieser Form, wird es weltweit Auswirkungen geben auf die Nachfrage nach Rohöl. Aber das bezieht sich, Ihre Frage bezog sich ja auf Deutschland. Und Deutschland, die Lieferketten funktionieren und wir sehen keine Lieferengpässe für Deutschland.
Herr Jessen.
Es geht noch einmal um die Frage der möglicher LNG-Lieferungen aus Katar. Da hatte Ihr Kollege vorgestern hier gesagt, es gäbe keine LNG-Lieferungen aus Katar nach Deutschland, die betroffen sein könnten. Es ist aber im Jahr 2022 ein Vertrag geschlossen worden, demzufolge ab 2026, also dieses Jahr pro Jahr, 2 Millionen Tonnen LNG aus Katar nach Deutschland gebracht, verschifft werden sollen. Existiert dieser Vertrag noch? Wurde er ausgesetzt? Welche Lieferungsparten wären für dieses Jahr eigentlich vorgesehen? Warum kann es sein, dass da jetzt sozusagen man sagen kann, nee, wir haben das zwar mal geplant, im Moment ist aber da gar nichts?
Also mir ist ein Vertrag, der 2022 geschlossen wurde, nicht bekannt. Wenn Sie darauf anspielen, dass der frühere Wirtschaftsminister in Katar war, da wurden keine Verträge geschlossen. Verträge schließen Unternehmen. Die Politik begleitet natürlich eventuelle Verträge flankiert die politisch, aber schließt keine Verträge. Mir ist ein Vertrag nicht bekannt. Es schließt nicht aus, dass es künftig Verträge für diese Region gibt, aber aktuell gibt es keine Lieferungen aus Katar.
Bitte prüfen Sie dann doch noch mal nach, auch was in Ihrem Haus bekannt ist. Denn
das ist
nach,
das, was bekannt ist.
Entschuldigung, nach meinen Informationen gibt es einen Vertrag, der in 2022 abgeschlossen wurde, der vorsieht, dass ConocoPhillips dieses Gas über das LNG-Terminal in Brunsbüttel liefert. Das sind doch sehr konkrete Vereinbarungen. Und jetzt sagen Sie, das sei Ihnen alles nicht bekannt?
Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass Unternehmen die Verträge schließen. Die Unternehmen müssen uns nicht sagen, welche Verträge sie geschlossen haben. Das ist in einem liberalisierten Gasmarkt Aufgabe der Unternehmen und nicht Aufgabe des Staates. Sie haben gefragt, auch in der letzten Regierungspressekonferenz, ob wir Gas aus Katar bekommen. Wir bekommen derzeit kein Gas aus Katar.
Herr Drewes.
Betrifft Folgen des Iran-Kriegs allerdings mit Blick auf Verteidigung trotzdem jetzt?
Dann würde ich das einmal hinten anstellen und die Fragen, die sich noch auf Energie beziehen, einmal vorziehen. Herr Jung.
Ich bin gerade ein bisschen verwundert, Frau Ungrad. Ist es falsch? Ich meine, Sie waren ja damals schon dabei, dass Wirtschaftsminister Habeck das Abkommen, das, über das gerade geredet wurde mit Katar, initiiert hat zwischen den Unternehmen. Ist das falsch?
Ich spreche jetzt für diese Bundesregierung und kann jetzt nicht für die frühere Bundesregierung in dem Fall sprechen. Mir ist aber bekannt, dass es damals um Energiepartnerschaft ging und im Rahmen dessen dieser Energiepartnerschaft auch über eventuelle Flankierung von Verträgen gesprochen wurde, aber kein Vertrag zumindest in diesem Zusammenhang abgeschlossen worden ist damals.
Nachfolge?
Und Herr Habeck war ja auch in Katar, hat er ja auch Hände geküsst und alles. Das war doch basierend auf diesem Abkommen, korrekt?
Ich habe mich gerade dazu geäußert.
Dann Herr Bahr, bitte.
Frau Ungrad, bitte noch mal eine Nachfrage dazu. Sie sagten ja gerade, Unternehmen würden, wenn dann überhaupt, LNG-Lieferverträge abschließen, beispielsweise auch mit ConocoPhillips und Katar. Wie ist es denn mit Unternehmen wie Uniper oder Sefe, die unter staatlicher Kontrolle stehen? Haben die womöglich Liefermengen aus Katar, die jetzt gefährdet sind?
Also müssen Sie die Unternehmen fragen. Mir liegen da keine Erkenntnisse vor, dass es die Unternehmen hier Verträge haben. Aber Sie müssten am Ende die Unternehmen fragen. Aber wie gesagt, uns liegen keine Erkenntnisse vor, dass wir derzeit Gas aus Katar und aus der Region überhaupt bekommen.
Das heißt dann auch, dass Sie über mögliche Geschäftsverbindungen dieser verstaatlichten Unternehmen keine Angaben machen oder diese Angaben nicht haben? Oder warum?
Ja, genau. Das aktuelle Geschäft ist Sache der Unternehmen, das ist nicht Sache der Bundesregierung. Wir haben nur die Rückmeldung bekommen, dass es kein Gas aus dieser, oder LNG, es geht ja um LNG aus der Region bekommen. Und dazu hatte ich mich geäußert.
Dann Herr Drewes mit dem Thema Verteidigung.
Ja, vielen Dank. Geht wahrscheinlich vor allem an Frau Jenning. Sowohl die USA als auch Israel sind ja jetzt im Nahen Osten, Mittleren Osten militärisch stark gebunden. Es große Mengen an Marschflugkörpern, Patriot-Systeme etc. werden da verwendet, werden aufgebracht. Gibt es Erkenntnisse innerhalb der Bundesregierung, innerhalb des Verteidigungsministeriums, dass Zusagen aus den USA und Israel an Waffenlieferungen, Munitionslieferungen an Deutschland, an die Bundeswehr deswegen jetzt ausbleiben könnten?
Nein, von derartigen Einschränkungen kann ich hier nichts berichten.
Und Zusatz, sehen Sie denn die Gefahr, dass durch diese Bindung des israelischen, aber vor allem des US-Militärs im Nahen und Mittleren Osten Abschreckungslücken durch die NATO an der Ostflanke gegenüber Russland entstehen könnten, vergrößern könnten und sich Putin in Russland vielleicht noch eher bewogen fühlen dürfte, die Offensiven gegen die Ukraine zu verstärken oder sogar gegen die NATO?
Also ganz grundsätzlich wissen Sie, dass ich jetzt die einzelnen Aktivitäten oder Handlungen von Partnern und Verbündeten nicht kommentiere und das ja auch nicht bewerte. Aber Sie wissen auch, das haben wir an dieser Stelle auch schon ganz oft betont und das betone ich auch nochmal, dass wir natürlich in einem engen Austausch stehen mit allen unseren Verbündeten und Partnern, auch natürlich zur Lage selbst im Nahen und Mittleren Osten, aber natürlich auch sozusagen darüber hinaus. Und was insbesondere den Schutz der NATO-Ostflanke anbelangt, da wissen Sie das ja, also dass das eben nicht nur irgendwie auf zwei Schultern oder von zwei Schulterpaaren getragen wird, sondern auch da sind wir natürlich in Abstimmung und Sie wissen, dass wir da auch einen großen Beitrag leisten und dass wir da jetzt quasi eine direkte Verbindung so sehen, das sehen wir nicht, sondern auch da gilt weiterhin, dass unser Engagement hochgehalten wird. Sie wissen, die Brigade in Litauen, aber auch etwas wie Baltic Sentry Air Policing, an dem wir uns regelmäßig auch im Norden beteiligen, all das stützt natürlich auch hier die NATO-Ostflanke. Das sind anerkannte Missionen der NATO, an denen wir natürlich weiter unverändert festhalten. Und zwar nicht nur wir, sondern auch mit unseren verbündeten Partnern.
Dann schauen wir direkt nach Estland. Herr Rinke, bitte.
Ja, eine Frage wahrscheinlich, weiß ich gar nicht genau, Herr Frau Jenning oder Herrn Giese, haben Sie Informationen über den Drohneneinschlag, der in einem Kraftwerk in Estland gemeldet wurde?
Also ich kann tatsächlich, wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen, die Meldung von heute Vormittag, habe aber hier keine eigenen Erkenntnisse, die ich dazu jetzt, also die wir Ihnen geben können.
Das Gleiche bei mir.
Darf ich noch eine Frage dazu schicken? Es gab in den letzten Tagen auch Meldungen über Aktivitäten, dass eine Volksrepublik Narva in Estland vorbereitet werde für den russischsprachigen Teil des Landes. Das erinnert so ein bisschen an diese grüne Männchen-Vorbereitung, die es damals auf der Krim gab, 2014. Haben Sie darüber irgendwelche Erkenntnisse?
Ich habe die Pressemitteilung, die es dazu oder die Presseberichterstattung, die es dazu gab, zur Kenntnis genommen. Sieht sehr nach einem weiteren Beweis aus, wie Russland beispielsweise mit psychologischer Kriegsführung versucht, mit psychologischem aggressivem Verhalten NATO-Länder zu destabilisieren, unsere Einigkeit in der Unterstützung der Ukraine zu unterminieren. Das wird aber nicht gelingen.
Dann haben wir das Thema Libanon. Da hat Herr Jung eine Frage.
Ja, gibt es eine Reaktion auf die israelische Ankündigung, den Südlibanon bis zum Litani-Fluss zu besetzen?
Ich
kann sonst übernehmen. Der Europäische Rat hat sich dazu bereits in der vergangenen Woche deutlich positioniert. Die Europäische Union wird die Souveränität und die territoriale Unversehrtheit des libanesischen Staates sowie seine Bemühungen um den Aufbau funktionierender Staatlichkeit weiterhin unterstützen. Entsprechend haben wir uns dazu geäußert.
Jetzt geht es ja um die israelische Ankündigung. Israel ist der Partner dieser Bundesregierung und der andere Teil, also Finanzminister Smotrich hat sogar gesagt, dass der Litani, also der Fluss, die neue Grenze Israels werden muss. Also hier werden ja Grenzen neu verschoben, wo gegen sich die Bundesregierung doch immer verwahrt.
Ich musste kurz blättern. Was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, dass wir diese Äußerung einzelner israelischer Minister, einen davon haben Sie genannt, mit großer Sorge zur Kenntnis genommen haben. Unseres Wissens ist das nicht die Regierungslinie, also jedenfalls hat sich die israelische Regierung nicht dazu erklärt, dass es das sei. Sie wissen um die israelische innenpolitische Lage, da beginnt ein Wahlkampf. Ich fürchte, dass wir in der Zukunft noch mit mehr solcher Äußerungen werden umgehen müssen, insbesondere von Kräften wie der Person, die Sie genannt haben. Ganz klar ist, wir rufen alle Beteiligten weiter zu einer Rückkehr zum Waffenstillstand sowie zur Umsetzung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats auf. Die ist weiterhin geltendes Völkerrecht und handlungsleitend und bewertungsleitend auch für die Bundesregierung. Und ganz klar ist, wie gesagt, das ist eine parteipolitische Äußerung eines einzelnen Ministers, aber einfach, um das hier zu betonen, eine Annexion libanesischen Territoriums durch Israel wäre selbstverständlich völkerrechtswidrig und würde durch die Bundesregierung auch nicht akzeptiert werden.
Sie haben eine Nachfrage?
Eine war Herr Smotrich, der die Grenzziehung erwähnt hatte. Das andere ist ja die Aussage vom Verteidigungsminister, also der die IDF leitet im Südlibanon. Der hat über die Besatzung gesprochen. Wie bewerten Sie die Zerstörung von Brücken im Libanon durch die IDF?
Ich werde jetzt zu einzelnen Angriffen, zu einzelnen Kampfhandlungen, die da stattgefunden haben, jetzt keine Stellung nehmen, weil mir auch die Einzelheiten dazu nicht bekannt sind.
Dann wechseln wir das Thema. Herr Rusch hat eine Frage zum Thema Mehrwertsteuererhöhung.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Es gibt widersprüchliche Berichte zu einer möglichen Mehrwertsteueranhebung durch die Bundesregierung. Gibt es dazu konkrete Gespräche und inwiefern ist man sich dabei in der Koalition einig?
Grundsätzlich ist es erstmal nicht überraschend, dass wenn wir jetzt in eine Phase auch der weiteren Reformschritte innerhalb der Bundesregierung eintreten, dass es politische Forderungen gibt, die dann auch in der Öffentlichkeit erhoben werden. Wenn ich davon jetzt jede einzelne jeweils immer kommentieren würde, dann habe ich, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun. Insofern würden wir die Berichterstattung jetzt hier nicht kommentieren. Nochmal, es ist normal, dass Vorschläge im Raum stehen. Sie kennen auch den Koalitionsvertrag, der eine solche Maßnahme nicht vorsieht. Aber nochmal, ich steige jetzt nicht ein in eine Kommentierung jedes einzelnen Vorschlags, den wir sicherlich heute und auch in den nächsten Tagen im politischen Raum sehen werden.
Dann habe ich eine Frage von Frau Klassmann noch auf dem Zettel. Moment jetzt.
Ja, die geht zu einem ganz anderen Thema, geht allerdings nochmal an das Auswärtige Amt. Sie haben gesagt, Sie seien intensiv um Aufklärung bemüht, was das Schicksal der in Syrien verschwundenen deutschen Journalistin Eva Maria Michelmann angeht. Da gibt es jetzt Äußerungen von der Familie, die sehr ungeduldig ist und sagt, wir haben nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung ihre guten Beziehungen zur Übergangsregierung nutzt, um ihr Schicksal aufzuklären und zu helfen. Da wüsste ich gerne, was sagen Sie dazu? Wie weit sind Sie mit der Aufklärung? Zumal heute ja auch in mehreren Städten Demonstrationen in Solidarität mit dieser Journalistin stattfinden sollen.
Sind diese Äußerungen jetzt im Einzelnen nicht bekannt? Ich kann natürlich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass sich die Familien und Freunde der Journalistin, die Sie angesprochen haben, sehr, sehr große Sorgen machen. Diese Sorgen teilen wir und deswegen setzen wir uns sehr intensiv dafür ein, diesen Fall aufzuklären, auch in unsere Botschaft in Damaskus, auch das für konsularische Angelegenheiten zuständige Botschaft in Beirut ist dann in Kontakt mit den syrischen Behörden. Aber im Übrigen würde ich Sie wirklich darum bitten, zu akzeptieren, dass wir in solchen Einzelfällen keine weiteren Informationen geben können. Aber seien Sie versichert, wir sind da intensiv um Aufklärung bemüht.
Nachfrage? Ich wollte sagen, vielleicht können Sie ja unter drei was mit uns noch teilen dazu.
Und Sie, unter drei gehen?
Also auch unter drei nicht, sorry.
Dann habe ich noch Herrn Fechner zum Thema Spritpreise, bitte.
Ja genau, vielen Dank. Frage an das BMF. Und zwar hat der Finanzminister Preisgrenzen für Benzin und Diesel wie in Luxemburg vorgeschlagen. Können Sie darstellen, wie das finanziert werden soll?
Ich würde darauf verweisen, was wir ja in den letzten Wochen hier schon immer diskutiert haben. Wir sehen die Belastung von Pendlerinnen und Pendlern. Wir sehen die Belastung gerade auch von kleinen und mittleren Unternehmen, die die gestiegenen Energiepreise mit sich bringen. Und da haben wir ja auch in den letzten Wochen hier diskutiert, dass wir natürlich da viel beobachten, aber eben nicht nur beobachten, sondern uns auch überlegen, aktiv, was können wir da machen? Da hat der Minister jetzt einen Vorschlag vorgestellt. Es gibt viele andere Vorschläge. Es gibt Dinge, die wir in der Bundesregierung schon getan haben. Und da fügt sich das ein. Ich kann hier an der Stelle jetzt noch keinen weiteren Details nennen, weil das, wie gesagt, einer der Maßnahmen ist, die diskutiert wird. Aber da sind wir im Einzelnen nicht an der Stelle, dass wir da hier schon Konkretes jetzt dazu anzukündigen haben.
Jetzt ist es ja so, dass in Luxemburg, dort sind die Preise schon nahe am Marktpreis, lediglich die Steuern und Abgaben sind niedriger als in Deutschland. Also wie soll das dann hier ohne Subventionen möglich sein? Gab es dazu eine Idee schon?
Ich glaube, da habe ich zu dem, was ich eben gesagt habe, an der Stelle nichts zu ergänzen.
Dann habe ich nochmal ein neues Thema von der Kollegin, bitte.
Hallo, Aysun Boa von der Financial Times. Einmal eine Frage an Herrn Mayer. Unterstützt die Regierung die Pläne, den VW Osnabrück-Standort zur Rüstungsproduktion zu benutzen? Und dann eine Frage an das BMVG. Sekunde. Verhandelt das BMVG mit Raphael über die Beschaffung von Iron Dome?
Ich kann ganz generell dazu sagen, dass die Bundesregierung Medienberichte zur Kenntnis genommen hat. Die Automobilbranche befindet sich in einer Transformation und steht in einem anspruchsvollen internationalen Wettbewerb. Als Bundesregierung begrüßen wir selbstverständlich Vorhaben, die Arbeitsplätze in Deutschland sichern. Die Bundesregierung hat die Lage der Automobilbranche weiterhin genau im Blick. Wir haben dazu auch bereits im vergangenen Jahr einen größeren Gipfel veranstaltet, auch mit den betroffenen Unternehmen, mit den Bundesländern, wo große Automobilkonzerne auch ihren Sitz haben, haben uns auf Maßnahmen verständigt, um auch die Branche zu unterstützen. Insofern können wir, nehmen wir die Medienberichte zur Kenntnis, können wir in Einzelheiten sozusagen jetzt nicht einsteigen oder kommentieren. Aber nochmal, wir begrüßen selbstverständlich Vorhaben, die Arbeitsplätze in Deutschland sichern.
Ja, und ich darf ergänzen zu dem Thema, vielleicht mal ganz allgemein zu dem Thema Iron Dome, finden Sie ja einige Informationen auf unseren Internetseiten, was die Frage nach möglichen Beschaffungsinitiativen gibt. Da darf ich darauf verweisen, dass wir natürlich solche Gespräche immer, selbst wenn es solche gäbe, intern führen und dass wir über Beschaffungen dann informieren, wenn sie entsprechend auch parlamentarisch bestätigt sind. Da bitte ich ausdrücklich, dass weder ein Dementi noch eine Bestätigung, dass es solche Überlegungen gibt, sondern das ist einfach etwas, was dann vertraulich ist und über was wir dann erst berichten, wenn es soweit wäre.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann habe ich keine weiteren Fragen mehr gesehen und wünsche Ihnen... Ah, Herr Jessen noch. Pardon, habe ich Sie übersehen oder haben Sie gerade erst...
Nein, das war sozusagen eine aktuelle Meldung. Ja. Okay. Spontan, ja, danke. Nochmal ein Thema, das wir bereits vorgestern auch hatten, nämlich, dass der ungarische Außenminister mutmaßlich sozusagen als IM des russischen Außenministeriums aus EU-Sitzungen und über EU-Sitzungen berichtet hat. Das wurde jetzt bestätigt seitens des ungarischen Außenministers. Was bedeutet das für die Bundesregierung im Umgang mit Vertretern Ungarns, die an vertraulichen europäischen Sitzungen teilnehmen?
Wer möchte?
Ich glaube, wir haben uns am Montag darüber schon hier unterhalten. Ich glaube, es bleibt bei dem Grundsatz, dass wir unter den Mitgliedern der Europäischen Union Solidarität einfordern. Das ist das Recht aller anderen Staaten, das von allen anderen Staaten zu fordern. Und das ist auch eine Verpflichtung. Es ist ganz offensichtlich, dass die ungarische Regierung dieser Solidarität zwischen den ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen nicht nachgekommen ist. Das ist ein weiterer.
Ja, der Unterschied zu Montag ist eben, dass das jetzt bestätigt wird seitens der ungarischen Regierung beziehungsweise des Außenministers selbst. Deswegen die Frage, was bedeutet das konkret für das Verhalten auch in EU-Gremien, wo Deutschland und Ungarn mit drin sind? Ist die Bundesregierung dafür, bestimmte Gespräche nur noch unter Ausschluss ungarischer Vertreter zu führen? Oder wie gehen Sie mit diesem nun eingestandenen Vertrauensbruch um?
Ich glaube, so wie sich der... Also ich möchte die Äußerung des ungarischen Außenministers jetzt weder für noch gegen ihn bewerten. Ich glaube, die stehen erstmal für sich. Ich glaube, er... unabhängig davon, ob er, wie Sie jetzt das unterstellen, diese Anschuldigung eingeräumt hat oder nicht. Ich glaube, das war eher so eine Ausflucht zur Seite. Aber unabhängig davon, ich will das hier gar nicht bewerten, die Frage nach dem prozeduralen Vorgehen, die Frage, wie man beispielsweise bei europäischen Räten verhandelt und nach welchen Regeln man dann Informationen austauscht, ist eine Frage, die im europäischen Kreis entschieden werden muss. Daran wird sich die Bundesregierung mit Sicherheit beteiligen, aber das ist keine Entscheidung, die hier in der Regierungspressekonferenz getroffen wird.
Dann danke ich Ihnen allen ganz herzlich und wünsche eine schöne Woche. Question.